Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und er bleibt es auch in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Elia-Kirche und zu Hause an den Bildschirmen, die meisten unter uns, davon bin ich überzeugt, sind schon einige Male umgezogen. Hat jedes Mal große Aufregung gegeben, viele Kisten, Staub und eine Menge Ärger. Und wie froh war man, wenn man dann am Ende alles wieder eingeräumt hatte. Aber es kommt der Tag, da ändern wir unsere Adresse nicht mehr. Da haben wir die letzte Ruhestätte erreicht. Da kommt kein Möbelwagen mehr. Erde zur Erde, Asche zur Asche, aus und vorbei. Aber so ruhig wir dann da liegen, dann geht's mit uns erst richtig los. Unser Leben ist mit dem Grab längst nicht erledigt. Eines Tages, so haben wir es gerade gehört, wird Gericht gehalten, wird ein Schlussstrich gemalt. Und unser Evangelium hat ein gigantisches Kolossalgemälde uns vor Augen geführt. Jeder Mensch ist da drauf, auch ihr Gesicht und auch mein Gesicht ist zu erkennen. Und alle Völker werden vor Jesus versammelt werden. Und dann gibt es Gerettete und Verlorene, Erfreute und Entsetzte. Am Ende wartet ein Urteilsspruch. Das letzte Wort über uns spricht Jesus. An ihm mogelt sich keiner vorbei. Viele empfinden das eher als unbehaglich. Aber ich sage Ihnen, es ist auch kolossal tröstlich. Das Unrecht auf dieser Erde versickert nicht. Es ist nicht vergessen. Es kommt der Tag, an dem abgerechnet wird. Viele haben Schlimmes hinter sich, nicht nur in jüngster Zeit, besonders auch im vergangenen Jahrhundert. Wir feiern heute, begehen heute den Volkstrauertag und er erinnert daran, zig Millionen toter Menschen durch wahnwitzige Kriege. Entsetzlich dieses Elend, Trauer auch noch Jahrzehnte später. Mag über manches Gras gewachsen sein, mögen sich die Täter feige ihrer Verantwortung entzogen haben, Gott vergisst nicht, weder die Untaten heute noch damals, weder das Schreckliche im Dritten Reich noch bei Mao Zedong, bei den IS- und Hamas-Terroristen heute, wo auch immer. Aber er vergisst auch nicht das eher kleine, unscheinbare Unrecht dort, wo wir heute unsere Kreise ziehen. Unser Bibelwort sagt, kein Bösewicht kommt ungestraft davon. Sonst hätten ja die Übeltäter über ihre Opfer triumphiert. Gott wird eine endgültige Gerechtigkeit hinkriegen, das allen zum Trost, denen hier auf der Erde übel mitgespielt worden ist. Im Glaubensbekenntnis haben wir uns gerade eben daran erinnert, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es ist ein Gericht besonderer Art. Da gibt's keinen Staatsanwalt, auch keinen Verteidiger. Da wird kein Sachverständiger hinzugezogen. Da wird nicht Pro und Contra abgewogen. Da gibt es nur den Richter und dessen Urteil steht vorher fest. Die Würfel sind längst gefallen. Dann wird lediglich mitgeteilt und festgehalten, was Sache ist. Rechnen wir damit? Sind wir darauf eingestellt? Wir sind leicht geneigt, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Manchmal kommt das sogar so ein bisschen hochtheologisch daher. Das ist ja gerade die frohe Botschaft von Jesus. Wir haben einen Gott der Liebe und der ist so freundlich und gutmütig. Der bringt es gar nicht übers Herz, dass jemand durchfällt und verloren geht. Nein, die Hölle bleibt kalt und leer. Wir können ausschließlich über die Liebe Gottes reden. Gericht, das können wir vergessen. Was für ein Irrtum. Gerade weil Gott uns liebt, hält er Gericht. Wir sind seine wertvollen Geschöpfe. Wir sind begabt. Wir sind alle miteinander mit Talenten beschenkt. Wir sind zurechnungsfähig. Gott nimmt uns ernst. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Gott sagt nicht, macht doch, was ihr wollt, ist mir doch egal. Wer so redet, der liebt uns nicht. Dem ist nicht an uns gelegen. Den lässt doch einfach kalt, was aus uns wird. Nicht? Eltern, die sich so verhalten, sind ja völlig desinteressiert an ihren Kindern. Die verachten ihre Kinder, wenn sie die einfach treiben lassen. Solche Eltern als Rabeneltern zu bezeichnen, ist eine Beleidigung der Tierwelt. Nicht? Denn die Raben kümmern sich um ihre Jungen. Weil Gott uns für voll nimmt, lässt er uns nicht einfach laufen. Weil er uns liebt, fragt er am jüngsten Tag nach unserem Leben. Das Gericht, das über uns gehalten wird, ergibt sich als logische Folge aus unserer Menschenwürde. Gaben verpflichten. Gott traut uns was zu. Wir sind zurechnungsfähig. Und deshalb widerspricht das Gericht nicht der Liebe Gottes, gehört auch direkt dazu. Und es gehört auch zur Liebe, dass wir vorher darauf hingewiesen werden. Liebe redet Klartext. Man muss wissen, woran man ist und was auf einen zukommt. Und dann kann man sich darauf einstellen. Weil Jesus uns liebt, weist er uns auf das hin, was auf uns zukommt. Und damit macht er uns das Hier und Heute wichtig. Denn die letzte Entscheidung über uns, die treffen wir selber. Die fällt auf der Wegstrecke unseres Lebens. Die liegt bei uns. Und nachher kommt nur an den Tag, was sich heute schon abzeichnet. Die Art, wie wir uns heute verhalten, ist wichtig für alle Ewigkeit. Was wird der Maßstab sein? Nach welcher Elle werden wir gemessen? Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus fragt also nach den Werken der Liebe gegenüber den geringsten Brüdern. Natürlich gehören die Schwestern dazu. Es geht um Menschen in bedrängter Lage, um Menschen in Not, die irgendwo, irgendwie unseren Weg kreuzen. Was ihr getan habt, sagt Jesus. Es geht Jesus nicht um das, was wir alles gewollt haben. Es geht Jesus nicht um die Ideale, die wir hatten, um die Planungen, die wir im Kopf hatten, was uns vor Augen geschwebt hatte. Jesus fragt nach den kleinen praktischen Dingen. Winzig klein. Meine Güte, was ist das schon? Einen einzelnen Hungrigen einen Bissen herrichten, einen Schluck Wasser zu trinken geben, ein Kleidungsstück hergeben, einen Kranken besuchen. Unscheinbare Dinge. Nach allgemeiner Einschätzung nicht unbedingt das Dringlichste, was die Welt heute braucht. Warum legt Jesus darauf so viel Wert? Weil es für ihn getan ist, was ihr mir getan habt. Jesus erwartet, dass wir ihn lieben und ehren. Aber er will die Liebe, die wir für ihn empfinden, nicht für sich selbst. Er lenkt sie um auf die, die unter dem Leben leiden, die womöglich geschunden, verachtet und ausgestoßen sind. Wenn wir uns um solche Menschen kümmern, tun wir damit ganz automatisch auch Jesus etwas Gutes. Wir kennen es ja ein kleines bisschen aus unserem Umkreis, aus unserer Erfahrungswelt. Die Oma wird 80, hat alles, schenkt mir nichts, was ihr mir geben wollt, nicht? Nehmt das Geld und gebt es dem Kindergarten eine Straße weiter. Das Gute, das der Oma gilt, kriegen die Kinder, wird umgelenkt. Und die Oma freut sich, wenn sich die Kinder drüber freuen. Jemand verfügt für seine eigene Beerdigung, hinter meinem Sarg sollen keine Kränze hergeschleppt werden. Das Geld soll der örtlichen Gemeindearbeit oder einem bestimmten Projekt in der dritten Welt zugutekommen. Beide Male wird die Liebe, die einem bestimmten Menschen gilt, umgeleitet auf andere. Und genauso macht es Jesus. Er lenkt die Liebe, die wir für ihn empfinden, zu den Geringsten. Und mit allem, was wir für sie tun, beglücken wir Jesus. Und umgekehrt, mit allem, was wir denen negativ antun, tun wir Jesus weh. Jesus ist immer der Betroffene, wenn wir mit anderen Menschen umgehen. Was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. So der Maßstab von Jesus. Und klug ist der, der sich darauf einstellt. Leider hat sich hier ein Missverständnis eingenistet, das schier unausrottbar in den Köpfen und Herzen sitzt. Da haben wir es. Auf die Nächstenliebe kommt es an. Das ewige Laufen in die Kirche, was bringt das schon? Es geht um ein Christentum der Tat, weil ich Nächstenliebe übe, weil ich Barmherzigkeit praktiziere, kann ich mich bei Gott sehen lassen. Ich muss mir wegen seines Gerichtes heute nicht den Kopf zerbrechen. Was für ein Irrtum. Denn so deutlich der Maßstab ist, den Jesus uns zeigt, so merkwürdig ist es, wie es mit ihm zugeht. Die von Jesus positiv gewürdigt werden, die sind völlig perplex. Vier und gute Taten, wir können uns überhaupt nicht daran erinnern. Kann das wahr sein? Wo haben wir denn was getan? Sie fallen aus allen Wolken. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Wir können uns gar nicht daran erinnern. Sie sind verlegen, total überrascht. Offensichtlich haben sie das alles unwissend getan, nebenher, spontan, selber nicht wahrgenommen, war das Selbstverständlichste der Welt. Die linke Hand hat nicht gewusst und wollte auch gar nicht wissen, was die rechte tut. Man hat über seine guten Taten keine Strichliste geführt. Folglich werden nicht die in die ewige Gemeinschaft mit Gott eingehen, die von ihrer Nächstenliebe überzeugt sind, von ihrer Nächstenliebe schwärmen und stolz auf ihre Wohltaten blicken. Wenn wir darüber Buch führen und das womöglich Gott und gar noch den Menschen neben uns unter die Nase reiben, ist schon alles verspielt. Da dienen wir bestenfalls uns selber, aber nicht Jesus. Und es verstimmt auch andere Menschen, wenn wir lautstark prahlen, was wir alles für sie tun. Die Liebe liebt die leisen Töne. Martin Luther hat mal gesagt, gute Werke haben keinen Namen. Gute Werke haben keinen Namen. Da klebt man kein Etikett dran. Und das hat mit dem zu tun, was Jesus denen zur Rechten sagt. Da heißt es nicht, ihr wart so tüchtig, ihr wart so fromm und nun geht euch die Himmelstür auf, prima wie ihr seid. Ihr habt zwar auch als Christen kleine Fehler gehabt, aber das Gute überwiegt. Euer Christentum der Tat imponiert mir. Nein, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Gesegnet seid ihr, ihr dürft erben. Und beides sind passive Begriffe. Man segnet nicht sich selbst, das muss ein anderer tun. Zum Erben kann man nichts dazu tun. Das wird einem geschenkt, das fällt einem in den Schoß. Und genauso verhält es sich mit Gottes Reich. Es beginnt mit dem Staunen, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Und diese Liebe nehmen wir an. Lassen Sie für uns persönlich gelten. Wir wollen ganz bewusst zu Jesus gehören und aus dem leben, was er uns gibt. Und daraus erwachsen gute Werke wie die Frucht aus einer Pflanze. Ganz automatisch nebenher quellen sie heraus, ungezielt und ungeplant, ganz natürlich. Und deshalb dürfen wir und sollten wir jeden Tag neu bitten, Herr, erfülle mich mit Glauben und Liebe und stoß mich da und dort auf Menschen, die mich nötig haben und auf das, was für sie hilfreich ist. Und vergib mir, wenn ich mich immer nur um meine eigene Achse gedreht habe. Und dann gibt es täglich viele Anlässe, wo wir das praktisch erleben. Von Gott gesegnet werden, von Gott beschenkt werden. Und dies zu erleben, zu empfangen, zu staunen und zu nehmen, das macht alles aus. Und unsere Liebe ist nur die Reaktion auf das, was Jesus uns täglich schenkt. Gesegnet, beschenkt sein, davon lebt alles. Und die Liebe, die wir von Jesus empfangen, setzt sich um. Nebenher, spontan, ohne Registrieren, ohne Stolz und Berechnen, ob Gott das wohl auch notiert, was man wohl auch dafür kriegen mag, was es wohl einbringt, ob es einen guten Eindruck hinterlässt. Wann haben wir mal was Gutes getan? Deshalb beginnt die Geschichte vom Weltgericht heute und hier, weil es heute anfängt. Gott segnet, Gott beschenkt. Lasst uns Abschied nehmen von dem, was wir drauf haben, was wir zustande bringen, was wir leisten, was wir uns vornehmen. Wir können den Himmel uns nicht durch unsere Wohltaten erarbeiten. Den gibt's nur geschenkt. Deshalb lasst uns bitten, Herr, weil dein Himmel offen steht, gib mir das, was ich an Liebe und Umsicht täglich brauche. Gib mir einen aufmerksamen Blick für die Menschen um mich herum. Gib mir ein gutes Wort für sie, eine freundliche Geste. Und vergib mir meine guten Werke, die ich mir selber zugeschrieben habe und auf die ich mir etwas einbilde. Und dann lasst uns in unseren Kirchen, Gemeinden und in unseren Gruppen Gutes wachsen, was dem Frieden dient und den Respekt vor anderen Menschen fördert. Das ergibt gesegnetes Leben, ohne alle Schlagzeilen. Und was dabei herauskommt, überlassen wir Gott. Und wenn es nicht immer gelingt, wenn es mal schief geht, wenn die Sünde uns Streiche spielt, lieber aus Liebe Fehler machen, als aus Eigennutz Gutes tun. Ich schließe mit einer Legende aus einem Kloster. Dieses Kloster war total heruntergekommen. Das Ende war altersmäßig, biologisch völlig absehbar. Der Abt besucht nun in seiner Not einen frommen Einsiedler. Und der Abt bekommt auch vor lauter Kummer kein Wort heraus, sitzt am Tisch des Einsiedlers und weint. Der Einsiedler schaut sich das an, hört sich das an, es geht ihm nahe. Und dann verrät er dem Abt ein Geheimnis. So kann es anders werden. Du rufst deine Brüder zusammen und sagst, der Messias ist unter euch. Mitten in der Elendsgestalt unseres kleinen Klosters, das so armselig geworden ist, lebt Jesus, der Messias. Der Abt kehrt zurück, tut wie ihm aufgetragen, und die Mönche hören das, staunen, können es gar nicht fassen. Verwundert schütteln sie ihren Köpfe und beginnen zu fragen, wer ist es denn unter uns? Jesus, der Messias. Bist du es? Bin ich es? Und da sie es nicht wussten, versuchte einer im anderen den Messias zu sehen. In der elenden Gestalt des anderen Mönches den Messias zu erblicken. Und dieses Geheimnis führte das Kloster zu neuer Blüte. Im anderen den Messias, im anderen Jesus sehen, Jesus selber. Das wäre das christliche Geheimnis unseres Umgangs mit anderen Menschen. Was könnte unter uns aufblühen, wachsen? Was könnte Früchte der Freundlichkeit zeigen in unseren Gottesdiensten, in den Tonarten unserer Sitzungen, in unserem Umgang miteinander? Im anderen den Messias sehen, Jesus selbst, das verändert uns und das verändert alle. Und die Probe aufs Exempel wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen. Ein lästiger Telefonanruf, Ach du meine Güte, der schon wieder. Ein schwieriger Arbeitskollege, eine quengelige Nachbarin, die uns auf den Geist geht, eine nervende Mitschülerin, die die anderen nur ausnutzt. Wenn wir im anderen Jesus sehen, verändert das unsere Perspektive. Dann sehen wir mehr als nur eine bestimmte Person. Die Person wird durchsichtig für Jesus. Und wenn Ärger hochkommt, wenn die Galle überläuft, wenn wir mal so richtig losplatzen wollten, halten wir inne und entdecken im anderen Jesus und denken an sein Lieben, sein Aufopfern, sein Sterben. Und dann dämmert uns ganz leise, der andere, so schwierig er sein mag, er ist für uns nur zum Lieben da. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Jesus lädt ein, gesegnet zu leben, beschenkt mit seiner Liebe und mit Gottes Fürsorge. Und dann lasst uns gespannt sein, was Gott aus unserem Leben alles herauskommen lässt. Dann muss uns beim Gedanken an das jüngste Gericht nicht bange sein. Es wartet doch unser Heiland, es wartet unser Freund und wohl dem, der sich ihm heute anvertraut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was unsere Vernunft begreifen kann, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.